ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nabil Atassi.
Hallo und herzlich willkommen, Christine Hellberg.
Hallo, guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Hellberg. Sie sind uns zugeschaltet aus Berlin und Sie sind seit dem 8. Dezember, seit dem Sturz des Assad-Regimes in Syrien, ziemlich beschäftigt, kann man sagen, oder?
Das kann man so sagen, ja. Das kam ja für alle überraschend. Und ich meine, es wäre jetzt auch traurig gewesen, wenn man mehr als 20 Jahre zu einem Land arbeitet, von dort berichtet und dann stürzt das Langzeitregime nach 54 Jahren und niemand ruft an. Das wäre auch sehr frustrierend gewesen. Aber jetzt wollen vielleicht schon manche Leute gar nicht mehr hören, was ich zu sagen habe, weil man es schon so oft gehört hat. Ich hoffe, wir vertiefen das trotzdem und gucken nochmal richtig hin.
Ja, das ist unser Ziel für heute, Frau Hellberg. Es stimmt, Sie haben in letzter Zeit sehr, sehr viel gesagt, in sehr vielen unterschiedlichen Formaten auch. Das hat auch einen Grund, dass Sie jetzt angerufen werden, weil Sie sind als Journalistin und sagen wir mal Nahost-Expertin, ich würde sogar sagen Syrien-Expertin, waren selbst lange in Syrien, Sie haben auch persönliche Verbindungen dorthin. Können Sie es vielleicht kurz umschreiben, was Sie alles mit Syrien schon zu tun hatten?
Ich bin im Jahr 2001 ausgewandert nach Syrien, weil ich als freie Journalistin aus dem Nahen Osten berichten wollte und mir dann überlegt habe, wohin gehst du? Und damals war in Syrien niemand, also Damaskus war ein Ort, an dem keine westlichen Korrespondenten waren. Und das ist aus Sicht einer freien Journalistin ja immer wichtig, denn wenn ich irgendwo hingehe, wo schon die ARD-Kollegen sitzen in einem Studio, kann man natürlich weniger gut seine Themen verkaufen. Mhm. Also ich bin nach Syrien gegangen, damals war der alte Hafez al-Assad, der Vater des jetzigen Ex-Präsidenten, war gerade gestorben. Bashar al-Assad hatte die Macht übernommen. Also auch aus politikwissenschaftlicher Sicht, ich bin ja eigentlich Politikwissenschaftlerin, war das eine spannende Zeit. Und deswegen dachte ich, ich gehe da mal hin und berichte von Damaskus aus eben über den Nahen Osten. Das waren natürlich sehr spannende Zeiten.
Und da waren Sie, glaube ich, ganze 7 Jahre waren Sie dort. Ja, und die Verbindungen, die halten natürlich, nehme ich mal an, auch bis heute an, auch die persönlichen. Wie fühlt sich denn das, was dort gerade passiert ist, vor 10 Tagen jetzt für Sie an?
Unglaublich. Es fühlt sich immer noch unglaublich an. Und ich erwische mich dabei, dass ich das auch immer noch nicht so ganz verarbeitet habe, weil ich jetzt ja vor allem das verfolge, was passiert, versuche zu erklären, wie das dazu kommen konnte. Und der erste Impuls war natürlich auch hinzufahren ganz schnell und dabei zu sein bei einem solchen historischen Moment für ein Land, das für mich so eine Bedeutung hat und das mir auch irgendwie ans Herz gewachsen ist mit all seinen Menschen durch die 7 Jahre vor Ort. Aber jetzt sehe ich doch auch, dass es wichtig ist, hier Dinge immer wieder zu erklären und deswegen muss ich die Reise noch ein bisschen verschieben.
Aber die ist geplant?
Die ist fest geplant.
Was hören Sie denn von Ihren Kontakten dort? Also was passiert, was treibt denn die Menschen in Syrien gerade um? Weil wenn ich mal drüber nachdenke, was ich von dort alles gehört habe, dann überrascht einen das eher. Das ist gar nicht der Diskurs, den wir hier führen.
Das ist total vielschichtig und hängt sehr damit zusammen, mit wem Sie sprechen. Ich habe das Gefühl, dass jetzt diese erste Euphorie weicht und zwar verschiedenen anderen Impulsen und Gefühlen. Zum einen ist dort erstmal Aktivismus. Das heißt, die Menschen haben das Gefühl, jetzt ist unsere Gelegenheit. Assad ist weg. Wir wollen ein neues Syrien aufbauen. Wir wollen alle mitmachen. Menschen organisieren sich und fegen die Straßen. Sie identifizieren sich mit einem neuen Staat, den sie hoffentlich mitgestalten können. Also großer Aufbruch. Wir sehen, dass die ersten zivilgesellschaftlichen Zentren eröffnen in Damaskus. Die Organisation Madaniye eröffnet jetzt am Samstag schon ein Zentrum in Damaskus mit Pressekonferenz und allem drum und dran. Das heißt, es ist wirklich eine Situation, in der sehr viele Menschen das Gefühl haben, jetzt vor Ort zu sein. Es ist ein Zeitfenster, auch aus Sorge vor dem, was die militanten Islamisten planen von HTS, Hayat Tahrir al-Sham, also jener Miliz, die jetzt erstmal diese Offensive angeführt hat und die auch die Übergangsregierung, diese erste, jetzt anführt. Also sehr viel Aktivismus. Das Zweite, was auch sehr wichtig ist und was wir fast gar nicht sehen, ist ganz viel Schmerz. Weil ja jeden Tag Menschen, Syrerinnen und Syrer in aller Welt erfahren, was mit ihren Liebsten passiert ist, mit ihren Angehörigen. Wir gehen von wahrscheinlich 200.000 verschwundenen Menschen aus. Das ist eine Zahl der Weißhelme des syrischen Zivilschutzes jetzt, die nochmal genannt wurde. Und aus diesen Gefängnissen und Folterkellern sind ja mehrere Tausend jetzt nur befreit worden. Das heißt, zehntausende Menschen liegen in Massengräbern wahrscheinlich. Alle paar Tage hören wir von einem neuen Massengrab, das im Umland von Damaskus entdeckt wird. Das wird zum Teil jetzt auch schon, also Beweise werden dort gesichert, das machen auch in dem Fall diese Zivilschutzorganisation, geht dort vor, ist natürlich völlig überfordert. Und es sitzen sehr viele Menschen, Syrer im Ausland, die dann Nachricht bekommen von jemandem, von dem jetzt klar ist, er ist tot, er ist gestorben, vor wie vielen Jahren er gestorben ist und die große Unsicherheit. Und das ist sehr viel Schmerz, glaube ich, noch, der auch parallel immer noch abläuft bei den Menschen und den wir wahrscheinlich nicht so richtig wahrnehmen.
Fast 54 Jahre Diktatur durch die Assad-Familie, 60 Jahre Einparteienherrschaft in Syrien sind zu Ende. Was hat diese Diktatur in Syrien für ein Land hinterlassen?
Das war Assad-Syrien. Das stand auch an jedem Grenzübergang. Also willkommen in Assad-Syrien. Das heißt, das Land im Privatbesitz einer großen Familie, die dieses Land für sich benutzt hat, ausgeplündert hat, die Menschen in Unfreiheit gehalten hat und unterschieden hat nur, wer ist loyal und wer ist illoyal, also wer ist für mich und wer ist gegen mich. All jene, die sich zu dieser Machtklicke bekannt haben, durften profitieren, wurden eingebunden in dieses Regime und all jene, die dagegen opponiert haben oder kritisch waren, wurden abgestraft, verfolgt oder eben zu ruhig gestellt. Das bedeutet auch, dass es keine alawitische Minderheit war, die dort über eine sunnitische Mehrheit geherrscht hat. Das ist so ein verbreitetes Klischee. Es ist richtig, dass natürlich in den Geheimdiensten, vor allem auch in der Armee, überdurchschnittlich viele Alawiten gedient haben, denn die Assads zählen zu dieser Minderheit. Das ist eine späte Abspaltung im schiitischen Islam. Aber sunnitische Geschäftsleute, christliche Händler, alle haben mitverdient und mitgemacht bei diesem Regime. Also so einfach ist es eben nicht. Konfessionell aufgeladen ist dieser Konflikt eigentlich erst im Laufe der letzten 13 Jahre geworden und auch durch das Regime selbst, das eben die Minderheiten in Angst versetzt hat vor einer vermeintlich feindseligen sunnitischen Mehrheit im Land. Also das war so ein bisschen ein Prinzip, wie man die Gesellschaft unterdrückt hat und eben auch die Anhänger bei der Stange gehalten hat.
Ja, also galt ja immer als säkulares Regime. Also Hafiz al-Assad war, glaube ich, ein Anhänger des sogenannten Pan-Arabismus damals gewesen. Da ging es also wirklich um die Trennung von Religion und Staat. Und lange Zeit standen die Assads ja auch für so eine Art Stabilität im Land. Was ist denn passiert, dass diesem Regime das Land aus den Händen geglitten ist?
Erstmal zweites Missverständnis, zweiter Widerspruch. Syrien ist kein säkulares Land, das ist pseudosäkular. Auf uns wirkten die Assads, vor allem jetzt Bashar und seine Frau Asma al-Assad, natürlich ganz modern und westlich von ihrem ganzen Auftreten her, weswegen wir dann natürlich sofort denken, na ja, das ist eine Minderheit, das muss irgendwie säkular sein. In der Verfassung ist geregelt, dass der Präsident immer Muslim sein muss, zum Beispiel. In der Verfassung können die verschiedenen Glaubensgemeinschaften haben ihr eigenes Personenstandsrecht, das ist richtig, die Christen haben ihr eigenes, die Muslime, und für die Muslime gelten die Grundlagen der Scharia. Also das ist eine wichtige Gesetzesquelle in Syrien. Was die Assads aufgebaut haben, ist pseudosäkular. Man hat die Religionsgemeinschaften benutzt, das habe ich gerade geschildert. Jeder führende Vertreter, ob das dann ein Mufti ist oder ein katholischer Priester, ein Patriarch, war vereinnahmt von diesem Regime und sollte in erster Linie sich so verhalten, dass dieses Regime an der Macht bleibt. Es ist richtig, was Sie gerade gesagt haben. Syrien nach der Unabhängigkeit von Frankreich war zunächst mal sehr instabil. Es war eine junge Republik, da gab es ganz viele Militärputsche und die Menschen sehnten sich in erster Linie mal nach Stabilität. 1963 kam die Baath-Partei an die Macht, also diese Vision von arabischem Sozialismus, Nationalismus, und Hafez al-Assad hat sich dann 1970 an die Macht geputscht und hat erstmal für Ruhe und Stabilität gesorgt. Das ist ja immer das, was man dann erwartet von so starken Führern, und daraus ist aber eben dieses Königreich des Schweigens geworden, wie Syrien auch genannt wurde. Also ein Überwachungsstaat, ein Polizeistaat mit mehr als 12 Geheimdiensten, die diese Gesellschaft komplett durchdringen und die eben die Leute in Angst halten. Und der Gesellschaftsvertrag, den übrigens der alte Assad geschlossen hat mit den Syrern, der lautete: Ich versorge euch sozialistisch. Syrien war ja Bruderstaat der Sowjetunion, also im Kalten Krieg auf der Seite des Ostblocks. Ich versorge euch, allen geht's gleich gut oder gleich schlecht, ne? Grundversorgung, medizinisch und Brot subventioniert und alle diese Dinge. Und dafür haltet ihr politisch still und mischt euch nicht ein. Das war eigentlich der Gesellschaftsvertrag des alten Assad. Und dann kam Bashar al-Assad 2000 und hat diesen Gesellschaftsvertrag eigentlich aufgekündigt, indem er das Land modernisiert hat. Er hat es wirtschaftlich geöffnet, liberalisiert, ganz neoliberal. Die, die Geld hatten, konnten mehr verdienen, und die, die wenig hatten, waren nicht mehr versorgt. Und da ist die Schere zwischen Arm und Reich aufgegangen damals. Und Bashar al-Assad hat selbst den Nährboden für die Revolution von 2011 gelegt. Denn es waren genau die Abgehängten dieser 10 Jahre Bashar al-Assad, die auf dem Land gelebt haben, die in den Vororten der großen Städte gelebt haben und die irgendwann nichts mehr zu verlieren hatten und die als Erste die Angst überwunden hatten und dann demonstrieren gegangen sind.
Wir haben gerade darüber gesprochen, was hat diese Diktatur, 50 Jahre Assad-Regime mit Syrien gemacht? Und da waren wir vielleicht noch nicht ganz am Ende angekommen, denn irgendwie ist es ja gekommen, dass das Regime oder das beziehungsweise durch die 13 Jahre Bürgerkrieg dort im Land dann irgendwie alles noch schlimmer wurde in Syrien.
Ja, also Bashar al-Assad war schon von Anfang an ein Mann der verpassten Chancen. So haben wir das damals analysiert. Er kam an die Macht, er hatte eigentlich die Möglichkeit, Dinge nachhaltig zu verändern, aber er hat diese Machtkonstruktion von seinem Vater geerbt, Militär, Geheimdienste, Baath-Partei. Er hat dann eigentlich die Baath-Partei immer unwichtiger werden lassen und hat eine Geschäftselite in Stellung gebracht, also junge Geschäftsleute, die mit seiner neuen wirtschaftsliberalen Politik profitiert haben. Und dann ging diese Revolution los, die natürlich auch motiviert war durch die arabischen Aufstände in anderen Ländern. Im März 2011 fingen die Leute an zu demonstrieren und da wäre die nächste Chance gewesen, für ihn zu sagen, ich verstehe, ihr seid frustriert, Korruption, diese ständige Erniedrigung in den Behörden, also ein System, in dem die Menschen nicht mit erhobenem Haupt in ihrem Land leben konnten. Das war der Impuls 2011. Das war eine Revolution für Würde, für Freiheit, für ein Ende der Korruption. Mhm. Und daraus wurde, weil das Regime dann nur mit reiner Gewalt reagiert hat, und das war, da ist er falsch abgebogen. Also er hat dann scharf schießen lassen von Tag 1, hat Leute verhaften lassen, verschleppen lassen, gefoltert. Wir wissen jetzt, welche Methoden angewendet wurden in diesen Foltergefängnissen. Zu Tausenden, zu Zehntausenden. Man hat dann angefangen, die eigene Luftwaffe einzusetzen. Das war im Februar 2012 gegen Gebiete, die befreit wurden, in Anführungszeichen damals, durch verschiedene oppositionelle Gruppen. Also ein Flickenteppich des zivilen Widerstandes, der sich in Syrien ausgebreitet hat und auf Seiten des Regimes nur der Versuch, brutal mit Gewalt das einzudämmen und niederzuschlagen. Verbunden mit einem Narrativ, dass hier ausländische Terroristen und der Westen eine Verschwörung gegen Syrien plane. Das war das Narrativ dieses Regimes und er brauchte Unterstützung. Mhm. Wer waren seine Unterstützer im Land? Milizen zum Beispiel, die berüchtigten Shabiha, das sind alawitische Banden, die vorher mit Drogenschmuggel ihr Geld verdient haben, die jetzt Massaker begangen haben. Also er hat verschiedene Milizen groß werden lassen, die dann ihrerseits sich nur bereichert haben, geplündert haben, die Gebiete versucht haben zurückzuerobern, mit Unterstützung aus dem Iran, mit Unterstützung Russlands später. Aber im Land ist eine Kriegswirtschaft entstanden von Warlords, von Kriegsfürsten, die damit richtig gut Geld verdient haben. Das heißt, es sind Leute mächtig geworden im Laufe dieser 13 Jahre, die Assad auch gar nicht mehr richtig unter Kontrolle bringen konnte, denn er brauchte sie einerseits, was man dann versucht hat in den letzten Jahren, und das hat seine Ehefrau Asma al-Assad vor allem getan, sie hat diese Milizenführer integriert in das Regime, denn die müssten durch irgendwas belohnt werden. Das heißt, sie wurden Teil eines mafiösen Systems, das von zwei Dingen gelebt hat am Ende, von der Veruntreuung humanitärer Hilfe, denn die UN, die Vereinten Nationen, versorgen ja übrigens zu 80% vom Westen finanziert, die Menschen in den Regimegebieten, davon hat sich Assad und seine ganzen Getreuen einiges genommen. Und das zweite große Standbein war der Handel mit illegalen Drogen, mit Kaptagon. Syrien ist ein Narkostaat geworden in den letzten Jahren. Es hat die Region geflutet mit diesen billigen Pillen, Partydrogen am Golf zum Beispiel, Saudi-Arabien, Jordanien, andere Länder haben extrem gelitten unter diesem Drogenhandel. Und was damit passiert, sehen wir gerade, weil wir auch wieder fast jeden Tag Bilder sehen aus irgendwelchen Kaptagon-Laboren, die gerade auftauchen.
Also dieses Paar, ja, also Bashar al-Assad, der in den Nullerjahren ja eigentlich als Reformer galt mit seiner Ehefrau, die kommt aus London, die ist glamourös, Finanzexpertin, eigentlich mit einer europäischen Kultur aufgewachsen, da hat man sich ganz andere Dinge erwartet. Was ist passiert, dass die sich so verändert haben oder hat man da vielleicht eine falsche Illusion gehabt von diesem Präsidentenpaar?
Bashar al-Assad war nie ein Reformer, sondern er war Modernisierer. Er wollte, dass die Leute ins Internet gehen können, natürlich streng kontrolliert. Er wollte, dass die Leute ein Konto eröffnen auf der Bank und nicht mehr ihr Bargeld zu Hause horten. Er wollte das Land modernisieren, aber er war nicht bereit, es zu reformieren. Reformieren hätte bedeutet, dass man die Geheimdienste auflöst, dass man tatsächlich diese sehr gemäßigte Opposition im Land hört. In den 2000er Jahren sind alle oppositionellen führenden Figuren der Opposition ins Gefängnis gewandert, dafür, dass sie ihn aufgefordert haben, schrittweise zu reformieren, weil man ja eben nicht wollte, dass sich das, was in Irak passierte, nebenan auch in Syrien wiederholt. Also ein Sturz von außen durch die USA, Regime-Change, das wollte man verhindern. Aber all das hat Bashar al-Assad nicht gehört. Und Asma al-Assad an seiner Seite hat im Grunde dieses Finanznetzwerk des Regimes gemanagt zuletzt. Das war wirklich, die Macht war am Ende sehr stark in den Händen dieses Paars konzentriert.
Also eins haben sie sicher gemacht, sie haben das Land ausgebeutet. Es gibt jetzt verschiedene Angaben über das Vermögen, das die Assad-Familie mitgenommen haben soll. Das variiert zwischen 2 Milliarden und 122 Tonnen Gold, die da mitgegangen sind, und vielen, vielen Milliarden Dollar, die da mitgegangen sind. Was glauben Sie, was entspricht da der Realität? Weil Russland wird den Ex-Diktator ja auch nicht umsonst aufgenommen haben.
Das kann ich nicht sagen. Also ich kann nicht abschätzen, wie groß das Vermögen der Assads ist. Und ich glaube, wichtiger, also das ist auch wichtig, das irgendwie sicherzustellen, wichtiger ist eigentlich noch dieses Problem, dieses gestörte Verhältnis zum Staat, was die Syrer auch dadurch haben. Denn für ganz viele Mitläufer oder Anhänger oder auch einfach Beamte dieses Regimes war der Staat eigentlich nur eine Methode, um sich zu bereichern und um irgendwie zu überleben. Weil 90% der Syrer leben ja in Armut. So viele sind angewiesen auf humanitäre Hilfe. Mehr als 16 Millionen Menschen. Das heißt, man hat, ob man in der Armee war als Soldat oder ob ich Gefängniswärter war, man hat eigentlich nur den eigenen Posten ausgenutzt, um irgendwie Geld zu generieren. Deswegen fühlen sich die Menschen auch nur ausgebeutet die ganze Zeit. Wenn ich eine Information wollte über meinen Bruder im Gefängnis, musste ich für jede Information Geld bezahlen, diesem Geheimdienstkoordinator. Als Soldat, die Soldaten haben am Ende das Benzin aus den Panzern verkauft. Das heißt, die sind gar nicht mehr zum Dienst erschienen. Es liegt so wirtschaftlich da nieder, dieses Land, dass jeder, der in irgendeiner Funktion war als Teil des Staates, egal ob Militär, Justiz, Verwaltung, hat eigentlich die eigene Position nur noch ausgenutzt, um noch mehr die Menschen auszubeuten. Und das ist jetzt ein großes Problem für die Zukunft, weil genau das muss sich ja ändern. Da brauchen wir jetzt andere Institutionen und auch ein anderes Verhältnis zum Staat.
Frau Helberg, nochmal kurz zum Nachvollziehen. Also da marschiert eine islamistisch geführte Allianz von Milizen. Erstmal nach Aleppo, in die zweitgrößte Stadt Syriens, Millionenstadt. Und dann über Hama einfach so nach Damaskus. Da gab es einen Präsident Assad, dass der nicht das ganze Staatsgebiet Syriens kontrolliert. Das wussten wir hier in Deutschland auch. Aber wo kamen denn diese Milizen jetzt her?
Die kamen aus Idlib, das liegt im Nordwesten des Landes, und seit 2020 kann man sagen, ist Syrien eben viergeteilt gewesen, und das, was aus dieser Revolution mal ursprünglich hervorgegangen ist, also das war mal eine friedliche Protestbewegung, die hat sich militarisiert, es wurde ein bewaffneter Aufstand, islamisiert, radikalisiert. Am Ende waren das diejenigen, die das letzte oppositionell kontrollierte Gebiet in Syrien, nämlich den Nordwesten, kontrolliert hatten und eine eigene Regierung dort auch aufgebaut haben, seit 2017 diese Heilsregierung. Diese Milizen werden angeführt von Ahmed Sharra alias Abu Mohammed el-Julani, den man jetzt oft sieht, der sich geläutert gibt, also ein ehemaliger Al-Qaida-Anführer, der aber 2016 mit Al-Qaida gebrochen hat und der diese Milizen sehr effektiv aufgebaut hat in den letzten Jahren, die Reihen geschlossen hat, Kämpfer diszipliniert hat und der eine Offensive geplant hatte, um die Bombardierung von Idlib zu stoppen. Durch Russland und das Regime. Das war eigentlich die Idee. Dann haben sie in so kurzer Zeit Aleppo eingenommen, auf eine so unblutige Weise. Und das hat ein Signal ausgesendet in den Rest des Landes. Man ist dann weiter nach Süden marschiert, Hama. Ab Hama hat HTS eigentlich nicht mehr gekämpft, weil die Menschen in den verschiedenen Orten das Regime selbst gestürzt haben. Im Sinne von, die Soldaten sind sowieso weggelaufen. Man hat die Geheimdienstzentralen verlassen vorgefunden. Die Leute sind losgezogen. Es gibt im Süden des Landes auch verschiedene Rebellenverbände im Südosten, das ist drusisches Gebiet, die Provinz Sweida. Auch dort haben die Leute vor Ort übrigens, die seit anderthalb Jahren schon demonstriert haben, friedlich wieder, haben wir auch nicht viel davon mitbekommen. Auch dort wurde das Regime einfach übernommen und weggejagt. Und dann sind aus allen Himmelsrichtungen im Grunde genau diese verschiedenen Kräfte auf Damaskus marschiert und das Regime ist in sich zusammengebrochen. Es hat sich aufgelöst. Und das ist die einzige Erklärung, die es dafür gibt. Denn rein militärisch hätte man natürlich mit Unterstützung Russlands oder des Iran hätte Assad da wieder irgendwie gegenhalten können. Dazu waren aber die Verbündeten nicht bereit, weil sie gesehen haben, wenn die Syrer selbst, die Anhänger dieses Regimes, nicht bereit sind, für Assads Machterhalt mehr zu kämpfen, dann können wir ihn auch nicht retten. Mhm. Und so ist das in sich zusammengefallen.
Also al-Sharra und seine HTS, Hayat Tahrir al-Sham-Miliz, die sind irgendwann aus Al-Qaida entstanden durch Abspaltung. Jetzt gibt es ja noch den IS, von dem viele glauben, ja, der ist eigentlich ausgeschaltet. Aber Sie wissen, weil Sie selbst auch dort waren in den letzten Jahren und dort recherchiert haben, der IS ist gar nicht weg.
Die Terrororganisation IS, also sogenannter Islamischer Staat, der hatte ja mal ein Kalifat aufgebaut. Erinnern sich manche dran, 2014, 15, 16 im Irak und in Syrien mit der Hauptstadt Raqqa. Diese Terrororganisation war immer der Erzfeind von HTS. Von Jolani, die können sich gar nicht leiden. Der IS wurde besiegt, aber am Boden von einer kurdisch angeführten Truppe, den syrischen demokratischen Kräften, wiederum mit Unterstützung aus aller Welt, vor allem der Amerikaner. Das heißt, eigentlich sind diese syrischen demokratischen Kräfte eben Verbündete des Westens im Kampf gegen den IS. 900 Soldaten stehen noch im Nordosten, um den IS einzuhegen und der ist dabei, sich neu zu organisieren. Tausende von Kämpfern sitzen dort in den Gefängnissen, darunter auch sehr viele ausländische Staatsbürger. Zehntausende Frauen und Kinder sitzen in zwei großen Lagern, die ich eben auch gesehen habe zum Teil, unter unmenschlichen Bedingungen. Auch dort sind Hardcore-Islamistinnen, Frauen warten auf die Wiedererstehung des Kalifatsstaates. Das ist eine wirklich große Gefahr. Viele sprechen von tickender Zeitbombe, ist nicht so ein schönes Bild, aber es trifft es, denn dort wächst eine neue Generation von Dschihadisten heran und das sind die, die wirklich eine internationale terroristische Agenda haben. Und da müssen wir auf jeden Fall aufpassen, dass der IS auch diese Situation gerade und womöglich ein Machtvakuum nicht für sich nutzt und nicht weiter erstarkt.
SWR 1, Leute und aus Berlin zugeschaltet, ist uns die Journalistin, Politikwissenschaftlerin und Syrien-Expertin Christine Hellberg, die sich sicher gefreut haben dürfte über die Verkehrsnachrichten. Da ist nämlich Heilbronn einmal vorgekommen und das ist immerhin ihre Heimat.
Ja, wenn Heilbronn in den Verkehrsnachrichten vorkommt, ist es nicht so erfreulich, aber grundsätzlich komme ich natürlich immer gerne mal zurück und mache mir ein paar ruhige Tage in Baden-Württemberg.
Und das steht jetzt auch bald an, ne, für Sie.
Genau, zwischen den Jahren, hoffentlich.
So ist es. Und jetzt haben Sie sich auch eine Pause dann auch verdient, weil Sie jetzt viel zu tun hatten, weil Sie natürlich alles verfolgen, was in Syrien gerade passiert. Und wenn man da heute mal in die Nachrichten reinschaut, Frau Hellberg, dann sieht man, Russland scheint seine in Syrien stationierten Truppen nach und nach abzuziehen bzw. umzusiedeln. Wie ist das einzuordnen? War das zu erwarten?
Das bedeutet vor allem, dass die Verhandlungen, die offensichtlich geführt wurden zwischen der neuen HTS-Führung und dem russischen Präsidenten Putin, dass das nicht so richtig ergiebig war, dass Russland jetzt doch seine Stützpunkte erstmal räumt. Russland hat zwei wichtige militärische Stützpunkte. Das ist in Tartus ein Marinehafen, der einzige Zugang zum Mittelmeer und die Südflanke der NATO, die sich von dort aus kontrollieren lässt. Und ein großer Luftwaffenstützpunkt in der Nähe von Latakia. Der wurde in den letzten Jahren ausgebaut. Russland ist natürlich erstmal der große Verlierer, wenn dieses Assad-Regime stürzt. Denn es war Putin selbst, der ab 2015 die Macht Assads gesichert hat, ihn eigentlich gerettet hat vor der damals, vor den Milizen verschiedenen oppositionellen Gruppen, Rebellen, Islamisten, die tatsächlich seine Macht damals in Frage stellten. Also er hat Assad einmal gerettet. Er hat ihn jetzt nicht ein weiteres Mal gerettet. Er hat ihm offensichtlich Asyl gewährt, wie es ja auch heißt. Also Assad ist in Moskau mit seiner Familie. Und ich denke aber, dass aufgrund dieser langjährigen historischen Verbindung durch die Sowjetunion schon, also wie gesagt, Syrien war ja Teil des Sowjetimperiums, also auf der Seite der Sowjetunion, deswegen gibt es auch in der Gesellschaft ganz lange Verbindungen. Es gibt sehr viele Ehen, binationale Ehen zum Beispiel zwischen Russinnen und Syrern. Also ich denke, Russland könnte in der Zukunft durchaus irgendwann wieder eine Rolle spielen, im Gegensatz zur Islamischen Republik Iran zum Beispiel. Vielleicht noch ein letzter Satz zu Russland. Man vermutet jetzt, dass eben diese ganzen Sachen, also das Militärgerät wird vor allem in der Ukraine benutzt natürlich zunächst mal. Und dass man natürlich diesen Stützpunkt Tartus, der wichtig war auch für den Nachschub Richtung Afrika, für die verschiedenen Konflikte, wo sich Russland dort engagiert, dass das womöglich nach Libyen jetzt weiterzieht, wo man ja eben auch einen Verbündeten hat mit diesem General Haftar.
Genau, das sagt man, dass die Russen dann doch im Mittelmeer stationiert bleiben werden. Ja. Allerdings, dass das so schnell geht, ja, also dass erstmal auch schon Gespräche stattfinden, dass da so schnell Gesprächskanäle auch aufgebaut werden und dann tatsächlich schon Gespräche mit Putin stattfinden, das ist also als wahrscheinlich zu werten?
Ja, also HTS-Führer El-Jolani, Ahmed Shara, hat von Anfang an, auch schon im Vorfeld, hat er Kontakte zu verschiedenen Führungen aufgenommen. Wir sehen auch jetzt, dass die internationale Gemeinschaft im Grunde Schlange steht in Damaskus. Alle wollen mit ihm sprechen und er ist bereit. Er sendet ja auch die ganze Zeit genau solche Signale aus, in denen er sagt, wir sind bereit, unsere Beziehungen zu Russland neu zu aufzubauen. Wir wollen kein feindseliges Verhältnis mit dem Volk im Iran zum Beispiel. Er hat die Iraner direkt angesprochen, weil es natürlich mit dem Regime in Teheran erstmal nicht so gut laufen wird. Er hat sich an den Westen gewendet. Also er ist ja in einer Art Schamoffensive, gibt er sich da als geläuterter Islamist. Das muss man sehr mit Vorsicht genießen. Aber er hat erkannt, dass er ohne das Ausland Syrien nicht wieder aufbauen kann und nicht stabilisieren kann. Und deswegen ist er angewiesen auf Unterstützung. Und deswegen empfängt er auch viele und hört vielen Leuten zu, die ihn gerade sprechen wollen.
Aber ist das denn klug? Also diese langjährige Beziehung mit Russland. Natürlich, Russland hat sich natürlich schuldig gemacht in Syrien, hat massive Bombardements während des Krieges durchgeführt. Da ist man mit äußerster Brutalität vorgegangen. Dass da die Beliebtheit wahrscheinlich in Teilen der syrischen Bevölkerung nicht besonders hoch ist, kann man nachvollziehen. Aber ist das nachhaltig? Kann man sagen, dass ein Syrien ohne russischen Einfluss langfristig überhaupt sein kann?
Das denke ich schon. Also für Russland war natürlich Assad der entscheidende Stellvertreter im Nahen Osten. Wir sehen ja auch, dass Russland in der Region weiter eine Rolle spielt, weil die Golfstaaten ja zum Beispiel ihre Außenpolitik auch ausdifferenziert haben. Also man ist nicht mehr in einer Abhängigkeit vom Westen, wie das früher mal war, sondern Länder wie Saudi-Arabien machen Geschäfte mit China, Russland oder den USA oder der Türkei, wie es ihnen gerade gefällt. Also da haben wir ja gar nicht mehr den Einfluss, den wir früher da mal hatten. Ich denke, Syrien kann natürlich ohne Russland bestehen oder da sich neu formieren. Ich könnte mir aber vorstellen, dass Russland, wie gesagt, durchaus eine Rolle spielen wird, vielleicht eher mittelfristig, weil kurzfristig die Verbrechen der russischen Luftwaffe, die tatsächlich systematisch Infrastruktur zerstört haben, vor allem Krankenhäuser, Schulen, Marktplätze bombardiert haben. Übrigens ist das die Vorlage für den Krieg in der Ukraine gewesen. Die Tatsache, dass Putin ungestraft weitermachen konnte in Syrien mit dieser Art von Kriegsführung, hat ihn ermutigt, die Ukraine anzugreifen. Auch das gehört zur Wahrheit dazu. Also die Tatsache, dass er vorübergehend jetzt erstmal natürlich da sehr negativ gesehen wird aufgrund der Verbrechen, ändert wahrscheinlich nichts daran, dass mittelfristig Russland durchaus eine Rolle spielen wird, in welcher Form auch immer.
Wir haben gerade darüber gesprochen, welche Kräfte wirken denn gerade ein auf Syrien? Und wenn man darüber spricht, dann gibt es nochmal eine nächste Schlagzeile von heute, ist nämlich ein EU-Gipfel in Brüssel. Da finden Beratungen auch zum Thema Syrien statt. Die EU hat einen Top-Diplomaten, auch einen Deutschen, Herrn Ohngemach, Michael Ohnmacht, nach Damaskus geschickt, will also auch Einfluss nehmen. Wollen jetzt alle irgendwie mitmischen in Syrien?
Auf jeden Fall. Jeder möchte das mitgestalten. Dass die EU das versucht, ist auch richtig, denn es leben ja sehr viele Exil-Syrerinnen und Syrer in Europa. Und man sollte den Fehler von früher nicht wiederholen, nämlich sich nicht zu kümmern, gelähmt zu sein, sich nicht absprechen zu können, und dann füllen andere diese Lücken. Und das waren in der Vergangenheit waren das im Grunde 4 andere Länder, die in Syrien eine Rolle gespielt haben, nämlich Russland und die Islamische Republik Iran auf Seiten des Regimes, haben wir angedeutet. Dann haben wir die Türkei im Norden, die eigenes Land besetzt, also die in Syrien Land besetzt, entlang der Grenze mit Stellvertretermilizen, den Söldnern Erdogans, der syrischen Nationalen Armee, und die USA haben wir auch kurz angesprochen mit 900 Soldaten im Nordosten im Kampf gegen den IS. Das ist ein bisschen die Lebensversicherung dort, dieser kurdisch geprägten Autonomie. Was macht die Türkei gerade? Und das ist interessant, denn das ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht besonders konstruktiv. Denn diese Söldnerarmeen von Erdogan haben eine Offensive gestartet gegen die kurdischen Kräfte im Nordosten. Das heißt, es sind Zehntausende überwiegend kurdische Menschen vertrieben worden in Richtung Nordosten. Die sitzen jetzt wieder in irgendwelchen Zelten. Also die Kurden freuen sich auch über das Ende des Assad-Regimes, weil die sehr gelitten haben als Kurden unter diesem nationalistischen arabischen Regime. Aber zum jetzigen Zeitpunkt haben die eine akute Krise und werden mit Drohnen angegriffen aus der Türkei, übrigens schon seit Jahren, weil Erdogan eigentlich 2 Interessen hat in Syrien. Das erste große Interesse ist, syrische Geflüchtete zurückzuschicken in ihre Heimat. Mehr als 3 Millionen leben in der Türkei. Mhm. Das erfüllt sich jetzt von selbst.
Das ist ja schon passiert, Assad, genau.
Passiert ja auch schon, genau. Mhm. Dafür braucht er ja kein Gebiet mehr zu besetzen eigentlich in Syrien. Und das zweite ist eben, diese kurdisch dominierte Autonomie im Nordosten irgendwie zu schwächen oder zu zerstören, die aus seiner Sicht der PKK nahesteht und terroristisch ist deswegen. Das ist sein Hauptproblem. Und auf der anderen Seite könnte man jetzt argumentieren, diese kurdischen Milizen und auch die politische Führung im Nordosten hat ganz klar gesagt, wir sind Teil Syriens. Wir wollen Föderalismus. Wir wollen überhaupt uns nicht abspalten. Wir sind auch keine Gefahr für die Türkei. Wir wollen Teil werden eines dezentral organisierten Syriens und sind bereit, mit allen zu sprechen, auch uns zu integrieren in eine neue nationale Armee. Das ist ja wirklich eine Ansage, hat HTS-Chef Jolani übrigens auch gesagt. Also beide sind bereit, ihre eigenen Milizen abzubauen und zu überführen in eine nationale Armee. Und deswegen wäre es ganz wichtig, dass man da auf Erdogan einwirkt, damit er diese Kämpfe im Norden beendet.
Also man kann schon sagen, Erdogan hat seine Interessen nicht nur, die Kurden zurückzudrängen. Da geht es vielleicht auch darum, da muss man vielleicht auch die Saudis und die Kataris mit einbeziehen. Denn es ist ja jetzt schon wieder die Rede, dass die Türken ein Projekt wieder aufnehmen wollen, nämlich eine Gaspipeline, die von Katar über Syrien in die Türkei führen soll.
Ja, das sind natürlich Überlegungen, die sind ja auch schon ein bisschen älter. Das macht geografisch natürlich Sinn, wenn man sich anguckt, wo das Gas liegt und wie es dort durchgeführt werden könnte. Die Türkei hat ja ein großes Interesse daran, dass Syrien ein stabiles Land wird, weil es wirtschaftlich davon extrem profitieren würde. 900 Kilometer Grenze. Aus türkischer Sicht ist Syrien das Eingangstor zur arabischen Welt. Das heißt, wenn man dort ein prosperierendes, florierendes einen Staat hätte, man hatte früher übrigens schon mal eine Freihandelszone zwischen Aleppo und der Südtürkei, dann wäre natürlich, würde die türkische Wirtschaft, die das übrigens dringend bräuchte, könnte davon sehr stark profitieren. Die türkische Bauwirtschaft steht schon in den Startlöchern, um vom Wiederaufbau zu profitieren. Das wäre ja eigentlich viel mehr im Interesse Erdogans. Deswegen müsste man ihn da auf jeden Fall beeinflussen. Und er ist ein Pragmatiker. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er ideologisch da einfach weiter nur gegen diese kurdisch geführte Autonomie oder das, was er dafür hält, dass er da so vorgeht.
Folgendes, wir haben ja gesprochen schon über viele ausländische bzw. internationale Kräfte, die auf Syrien einwirken. Und da kommt man natürlich nicht umhin, auch über Israel zu sprechen. Israel hat sofort reagiert nach dem Umsturz am 8. Dezember, hat sofort angefangen, in Syrien massiv militärische Infrastruktur zu zerstören, ist auch territorial vorgerückt auf völkerrechtswidrig, muss man sagen, auf besetzte Golanhöhen. Entsteht da jetzt schon der nächste Konflikt?
Israel nutzt natürlich die Gunst der Stunde und entwaffnet präventiv den Nachbarn Syrien, weil man den neuen Machthabern zu Recht misstraut. Das ist militärstrategisch nachvollziehbar. Es ist aber natürlich völkerrechtswidrig und es ist natürlich aus Sicht aller Syrer eigentlich und auch der neuen Machthaber schon eine gewisse Provokation. Zumal ja keinerlei Gefahr ausgegangen ist zum jetzigen Zeitpunkt von dieser neuen Regierung in Damaskus, die sich ja sehr, also überraschend gemäßigt äußert, gerade in Richtung Israel. Man hat gesagt, man wolle sich nicht hineinziehen lassen in den Nahostkonflikt. Man strebe eine neutrale Position an. Das vor dem Hintergrund, dass der syrische Golan ja von Israel besetzt ist und annektiert wurde. Es gibt auf diesem Golan eine Waffenstillstandslinie. Keine Grenze, denn beide Länder sind offiziell immer noch im Krieg. Und was Israel jetzt gemacht hat, ist, dass man die Pufferzone auf diesem Golan, wo eigentlich UN-Truppen stehen, ausgeweitet hat, also vorgedrungen ist und vor allem auf diesen Berg Hermon gegangen ist. Das ist militärstrategisch natürlich wichtig, denn von dort oben kann man bis nach Jerusalem blicken, bis nach Damaskus blicken, bis in den Libanon hinein. Das heißt, Israel kann von dort aus seine Feinde in Schach halten und dort wird wahrscheinlich Israel auch nicht wieder weggehen. Aber es ist natürlich eine problematische Botschaft an ein Nachbarland, das sich jetzt ja gerade auch ganz neu erstmal orientieren will und auch in der Region neu positionieren möchte.
Sie haben es gesagt, Israel misstraut den HTS-Milizen und das ist sicherlich auch gerechtfertigt. Also ganz davon abgesehen, ob wir wirklich glauben, dass dieses moderate Verhalten, das jetzt an den Tag gelegt wird, auch wirklich nachhaltig ist. Was passiert denn jetzt beispielsweise, wenn diese Miliz sich dann doch wieder aufrüstet, vielleicht auch mit Hilfe aus dem Ausland und dann der nächste Konflikt mit Israel entsteht? Das ist ja das, was man sich eigentlich am wenigsten wünschen kann in Syrien.
Das ist auch überhaupt nicht die Priorität. Syrien ist so mit sich beschäftigt und mit der Aufarbeitung dieser 54 Jahre Diktatur, mit der Stabilisierung des Landes intern. Auch das hat Sharah ja ganz klar gesagt, man habe jetzt andere Priorität, man wolle überhaupt keinen Konflikt mit irgendeinem Nachbarn. Und ich denke auch, kein Nachbarland hat ein Interesse an einem gescheiterten Syrien oder einem zerfallenden Staat. Alle wünschen sich ja mitten in der Levante, also Syrien liegt ja auch wirklich im Herzen dieser ganzen Regionalmächte.
Kurz erklären, die Levante,
genau,
was
also
ist das?
Die Levante ist das Gebiet, also das, wenn man so will, das östliche Mittelmeer und dort liegt ja die Türkei, liegt nördlich davon, im Süden davon Jordanien und die Golfstaaten. Dann haben wir eben im Westen Libanon und Israel und im Osten Irak und Iran. Also Syrien liegt mittendrin. Deswegen ist es ja auch früher durch Handel, und das war ja immer eine Handelsmetropole, sowohl Damaskus als auch Aleppo. Das heißt, ein wirklich geostrategisch wichtiges Land, und alle wünschen sich, dass es stabil bleibt, damit es nicht negativ ausstrahlt auf die Nachbarländer. Stichwort Geflüchtete. Viele Nachbarländer hoffen ja auch, dass Syrer zurückkehren jetzt demnächst. Also ich denke nicht, dass irgendeiner ein Interesse hat an einem wirklichen Konflikt. Was Israel macht, ist Fakten schaffen. Tatsache ist, die syrische militärische Infrastruktur ist so zerstört worden durch mehrere hundert Angriffe jetzt durch Israel, dass es wahrscheinlich Jahre, Jahrzehnte dauern wird, sowas wieder aufzubauen. Und diese Angriffe waren ja auch nicht neu. Nur einmal noch zur Erklärung: seit 2017 bombardiert Israel regelmäßig in Syrien iranische Revolutionsgarden, iranische Militärinfrastruktur, dieser sogenannten Achse des Widerstands, und Hisbollah-Kämpfer natürlich. Also die Feinde Israels haben Syrien benutzt als Aufmarschgebiet, und da hat Israel natürlich schon seit Monaten und seit Jahren, wie gesagt, dort Angriffe geflogen.
In dem Zusammenhang greifen wir vielleicht kurz einmal die Frage von SWR1-Hörer Will auf, der fragt, wie groß ist denn die Gefahr, dass Syrien aufgesplittert wird, wie seinerzeit im Balkan, schreibt er, und weitere Konfliktherde entstehen?
Das Wichtige wäre, dass Syrien eine föderale Ordnung braucht, eine dezentrale Ordnung, denn innerhalb des Landes gibt es sehr viele unterschiedliche Realitäten, die sich dadurch entwickelt haben, dass das Land gespalten war in den letzten Jahren. Also der Nordosten eben eher kurdisch geprägt durch eine linksliberale Ideologie, wo Frauen also in der Doppelspitze sitzen, alle politischen Ämter haben dort zum Beispiel immer eine Frau und einen Mann. Dann gibt es andere Regionen, wo immer noch 14-jährige Mädchen verheiratet werden, in Deir ez-Zor, in ländlichen Gebieten. Dann gibt es das Gebiet von HTS, was islamistisch, autokratisch auch eher regiert war. Also so viele unterschiedliche Realitäten, die am besten abgebildet wären in einem föderalen System, in einem dezentralen System, damit man Rücksicht nehmen kann auf diese unterschiedlichen Gegebenheiten. Und das haben eigentlich diese kurdische Selbstverwaltung im Nordosten hat das ganz gut gemacht, lokal. Auch HTS übrigens war sehr flexibel im Umgang zum Beispiel mit christlichen Orten in Idlib, denen man auch zugesagt hat, dass sie natürlich ihre Religion praktizieren können. Also eigentlich sind die beiden großen militärischen Akteure im Land relativ flexibel gewesen bei der Durchsetzung ihrer Ideologie, weil man sie eben nicht von heute auf morgen den Menschen aufzwingt, sondern eigentlich pragmatisch Schritt für Schritt versucht, das durchzusetzen und sich da auch eine gewisse Legitimität erstmal verschaffen möchte bei den Menschen.
SWR1 Leute mit der Journalistin und Syrien-Expertin Christine Hellberg. Und wir knüpfen gleich an, Frau Hellberg, an das, was wir gerade besprochen haben, nämlich indem wir mal kurz die USA ansprechen. Da ist ja gerade wenig zu hören von dort. Kein Wunder, denn Präsident Biden ist auf Abruf, und in einem Monat, da kommt ein neuer Präsident, nämlich Donald Trump. Was wird der wohl tun?
Die jetzige Regierung bemüht sich gerade noch um einen Waffenstillstand zwischen der Türkei und diesen kurdischen Kräften. Aber Donald Trump hat schon gesagt, das geht ihnen eigentlich alles nichts an. Syrien weit weg und America first. Ich könnte mir vorstellen, dass Trump seine 900 Soldaten zurückzieht. Das wäre fatal als Signal gegenüber dem IS, denn der IS könnte in kürzester Zeit wieder erstarken, wenn es da nicht eine internationale, einen Effort gibt oder eine Anstrengung. Und da sind die Europäer gefragt. Und ich würde sagen, eigentlich ist Syrien jetzt wirklich eine riesengroße Gelegenheit für die Europäische Union, verschiedene europäische Staaten, sich einzubringen. Und zwar sowohl einzuwirken auf die neuen Machthaber, sicherzustellen, dass das irgendwann inklusiv wird. Jetzt gerade hat ja Ahmed Schader einfach nur seine Minister aus Idlib nach Damaskus gebracht. Das ist natürlich überhaupt nicht inklusiv. Wichtig ist, was passiert ab März. Und da müsste es natürlich irgendeine konstituierende Sitzung mal geben, aller Syrer, aller oppositioneller Kräfte, der im Land, der im Exil, der im Ausland lebenden Syrer, die dann eine Übergangsregierung bestimmen und Wahlen vorbereiten. Das dauert dann natürlich noch mit demokratischen Wahlen. Aber dass alle beteiligt sind, dafür könnten sich die Europäer auf jeden Fall einsetzen.
Jetzt mal jenseits davon, ob das wirklich realistisch ist, dass vielleicht sowas wie demokratische Wahlen dort, oder dass man wieder diesen Maßstab Demokratie auf Syrien ansetzt, dass man vielleicht mal kurz über die Wirtschaft spricht. Wie wichtig wäre es, jetzt vor allem die Wirtschaft vielleicht dort zu unterstützen? Was könnte man da jetzt tun? Brauchst du da vielleicht so eine Art Marshallplan, also viel Geld?
Es braucht viel Geld, aber man muss sehr gut hinschauen, wie kommt dieses Geld ins Land. Da gibt es auch andere Akteure, Saudi-Arabien und Katar insbesondere, die natürlich sehr schnell sehr viel Geld in die Hand nehmen können und dann ihre Vision in Syrien durchsetzen können. Da wäre es natürlich wichtig, das international zu koordinieren, womöglich. Die EU müsste sich zunächst mal überlegen, ob sie ihre Sanktionen gegenüber den verschiedenen Sektoren aufhebt, zum Beispiel dem Ölsektor gegenüber, vor allem auch dem Finanzsektor, dem Bausektor. Diese Aufhebung von Sanktionen würden das erstmal ermöglichen, auch das überhaupt Geschäftsleute aus Europa dort investieren oder sich engagieren? Und ein zweites sehr großes Thema neben der Wirtschaft, da braucht Syrien auf jeden Fall Unterstützung aus dem Ausland, ist das Thema Aufarbeitung von Verbrechen. Und das halte ich für einen echten Türöffner in Damaskus, weil HTS weiß, es muss die obersten Verantwortlichen dieser Verbrechen der letzten Jahrzehnte irgendwie vor Gericht bringen, denn sonst entsteht der Wunsch nach Selbstjustiz, nach Rache. Und wir haben einzelne Fälle, wo Leute losgehen und irgendwelche Geheimdienstvertreter jetzt irgendwie angreifen oder umbringen wollen. Damit das ruhig bleibt und eben nicht wieder so eine Art Krieg ausbricht zwischen verschiedenen Gesellschaftsgruppen, dafür braucht es das Gefühl von Gerechtigkeit. Und da kann insbesondere Deutschland eine ganz große Rolle spielen, denn wir haben ja hier in Deutschland schon in einem Prozess in Koblenz die Staatsfolter Assads aufgearbeitet und damals zwei Vertreter des Sicherheitsapparates verurteilt. Und da sitzen echte Experten in Karlsruhe bei der Bundesanwaltschaft, die genau das durchleuchtet haben. Und die wissen auch, wie hat dieses Regime funktioniert, dieses Staatsfolterregime. Das ist eben die große Herausforderung. Und da die Diaspora auch eine sehr große Rolle spielen.
Ja, für wie schlagkräftig halten Sie diese Diaspora?
6 Millionen also Syrerinnen und Syrer haben das Land verlassen. Es leben insgesamt mehr Syrer im Ausland als im Inland, gerade wenn man die der letzten Jahrzehnte noch dazu rechnet. Ich glaube, dass die Diaspora eine riesige Rolle spielen sollte und auch kann. Viele überlegen sich ja schon, wie kann ich dazu beitragen? Ich habe von einem Syrer gehört, der möchte jetzt ein medizinisches Zentrum in Aleppo aufbauen. Eine Menschenrechtsanwältin möchte ihr Büro in Damaskus wieder aufschließen. Wir haben so viele Leute, die Initiative ergreifen, die für ihr Land was tun wollen. Und die haben natürlich Glaubwürdigkeit auch im Land, weil sie haben ihre Familien vor Ort. Sie wissen, wie die Menschen gelitten haben. Das sind also nicht irgendwelche entrückten Exilsyrer, die jetzt vom Westen installiert werden, sondern das kommt aus der syrischen Gesellschaft selbst. Und es hat, glaube ich, kein Konflikt in der Geschichte so eine aktive NGO-Szene hervorgebracht wie der syrische. Sie haben Experten für alles, für Traumaaufarbeitung, psychologische Betreuung, für medizinische Arbeit, für Bildung. Alle möglichen NGOs haben sich organisiert in den letzten 10 Jahren und die müssen unbedingt eine Rolle spielen. Und was die EU machen kann und auch gerade Deutschland versucht zu tun, ist, diese Leute auch im Land zur Geltung kommen zu lassen. Also gegenüber HTS eben zu sagen, hier sitzen doch wirkliche Experten, könnt ihr sie anhören, könnt ihr sie mit integrieren in eure Vision von Syrien. Und dann muss man natürlich Leute wie Ahmed Eshada an seinen Taten messen und daran, dass er sich wirklich einsetzt dafür, dass das inklusiv wird. Und nicht nur im Sinne, übrigens als letzte Bemerkung, wenn ich darf, nicht im Sinne von, ihr müsst die Minderheiten schützen. Ich rede mit Christen aus Syrien, die sind wirklich genervt von diesem deutschen Diskurs, dass jetzt der Westen sagt, oh, könnt ihr bitte die Christen schützen. Die wollen nicht einfach geschützt werden, sondern alle Teile dieser Gesellschaft wollen eine Rolle spielen. Also im Sinne einer inklusiven, demokratischen Ordnung und nicht im Sinne von, bitte dürfen die noch weiter ihre Gottesdienste abhalten.
Ich habe da jetzt viel Optimistisches rausgehört und das wollen wir mitnehmen. Vielen, vielen Dank, Christine Hellberg, für Ihren Besuch, für diese hochinteressanten Informationen in SWR 1, Leute. Danke Ihnen und ein schönes Weihnachtsfest wünsche ich Ihnen.
Wünsche ich auch. Vielen Dank für die Einladung.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.